Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Depeche Mode haben einige ihrer Alben in den Berliner Hansa Studios aufgenommen und dort Musikgeschichte geschrieben. Die Beatles sind untrennbar mit den Abbey Road Studios verbunden und in Hitsville, USA in Detroit, da entstanden die Motown Hits. Jimi Hendrix tobte sich in den New Yorker Ladio Studios aus. Studios, offenbar manchmal wichtige Orte. Für das Buch Soundlotsen haben nun ein paar Menschen rund um den Fotografen Thomas Dufay Studios in Hamburg und Umgebung besucht. Nicht nur Bilder sind zu sehen, auch Geschichten zu lesen. Geschichten über technische Skurrilitäten und über die Menschen, die da arbeiten oder ihre Songs einspielen. Warum könnten solche Orte, solche Tonstudios interessant sein? Das will ich mit Thomas Dufay telefonisch besprechen. Von ihm stammen, wie gesagt, die Fotos im Buch Soundlotsen. Hallo, guten Tag.
Ja, hallo nach Berlin.
Im Musikjournalismus, vor allem wenn es um alte Geschichten geht, dann werden Tonstudios manchmal so zu ganz besonderen Orten verklärt, habe ich ja gerade eben auch gemacht, zu Orten, an denen the magic happened, also magische Orte. Sehen Sie es auch so pathetisch?
Ja, ein bisschen ja. Wahrscheinlich sehen aber die Betreiber von den Tonstudios das weniger pathetisch, aber für uns Außenstehende und Besucher und ganz sicher auch für die Musiker, die da arbeiten, ist es sicher so. Die gehen ja zum Teil vorher durch die Studios und gucken sich das an, ob ihnen die Atmosphäre gefällt, ob sie sich da wohlfühlen, ob sie sich vorstellen können, da zu arbeiten. Also es ist schon von Seiten derjenigen, die da Musik machen, generell eine ziemlich emotionale Geschichte immer noch.
Wie haben Sie sich denn diesen Tonstudios, die im Soundlotsen-Buch gezeigt und beschrieben werden, genähert? So ehrfürchtig, neugierig oder ganz neutral? Sind Sie ein Musiker?
Ich bin der Einzige von uns fünf, der kein Musiker ist. Der Rest, also die beiden Autoren, der Gestalter und hier unser Organisator, die haben alle in Bands gespielt, die sind Musikjournalisten, die spielen zum Teil immer noch in Bands. Und ich bin der Einzige, der unmusikalisch ist, sag ich jetzt mal. Ich konsumiere viel Musik, mag Musik, aber ich mache selber keine.
Und was versuchen Sie dann mit den Fotos zu erzählen? Worauf kommt es Ihnen da als Fotograf an?
Wie gesagt, ich gehe da ganz unvoreingenommen dann in die Studios. Also ich weiß, dass ich jetzt in ein Tonstudio gehe. Ich weiß auch, was ich da so zu erwarten habe an Mischpuls und Instrumenten und solchen Sachen. Und dann gehe ich dadurch und gucke mir das letztendlich an, so ähnlich wie die Musiker, was da für eine Atmosphäre ist, wie das auf mich wirkt, bleib also nicht bei dem Offensichtlichen und bei dem Erwartbaren eigentlich, sondern suche eigentlich immer nach dem, was man abbilden kann, was so ein bisschen das Außergewöhnliche und das Besondere an den Studios letztendlich dann auch zeigt.
Also auf den Fotos muss ich mal so beschreiben, das ist ja fast so ein bisschen wie Tonstudio-Porn, muss man sagen. Die sind sehr schön aufgenommen, das ist gut eingefallen. Und trotzdem, das Interessante an dem Buch sind natürlich auch die Geschichten, die da erzählt wird. Eine zum Beispiel, eine Rap-Crew war im Studio, man forderte vom Toningenieur, er sollte die eine Stimme da etwas lauter machen, aber dieser Toningenieur, der konnte die Leute nicht auseinanderhalten, zieht die falsche Stimme hoch und wird daraufhin mit der Pistole bedroht. Als ich das gelesen habe, stellten sich mir sofort zwei Fragen. Erstens, um welchen Rapper handelte es sich da und wird unter Toningenieuren vielleicht noch mehr übertrieben als unter Seeleuten und deshalb auch der Titel Soundlotsen?
Ja, Soundlotsen liegt ein bisschen daran, weil wir hier im Norden sind, ne? Das haben wir uns da überlegt. Die Geschichte selber, also wenn Sie dabei sind und sich das anhören, wie so eine Geschichte dann ganz trocken so erzählt wird, dann glaubt man das schon. Also das ist, also diese Tonräume, diese Studios sind zum Teil auch Freiräume für jede Art von Emotionen und auch Wahnsinn zum Teil, so, ne, von allen Seiten. Ne? Das ist also schon ein riesiges Bällebad zum Teil, in dem dann auch wirklich dann gearbeitet, gefeiert und produziert wird. Alles in Richtung Kunst, in Richtung Musik, aber da geht schon einiges so an.
Aber der Name dieser Rap-Crew kann nicht verraten werden, ja?
Den hat er uns auch nicht verraten.
Ah. Es gibt aber eine andere Geschichte. Mariah Carey soll 500 Dollar bezahlt haben dafür, dass jemand ihr Popcorn im Studio zubereitet?
Ja. Das ist so. Also das passiert da tatsächlich. Das sind halt Räume, die sind wie Wohnzimmer. Die Leute sollen sich da ja auch geborgen und aufgehoben fühlen. Und demzufolge kommen dann auch solche Wünsche dann mal raus. Ne? Mhm. Also Robbie Williams will auch gerne Fußball spielen dann. Das muss man ihm dann auch ermöglichen.
Der braucht dann so ein Studio, wo im Hinterhof, wo er unerkannt praktisch in Ruhe den Ball kicken kann.
Absolut. Mhm. Ja, das gehört mit zu den Aufgaben und das gehört dann auch mit zu, das muss dann auch geleistet werden sozusagen.
Ja, wir leben ja in einer Zeit, in der Tonstudios nicht mehr so unbedingt nötig sind, jedenfalls nicht für jeden Musiker. Selbst Hits können theoretisch in den eigenen vier Wänden entstehen, der berühmte Bedroom Producer. Machen Sie sich so ein bisschen Sorgen um diese Orte?
Also man muss sich sicherlich Sorgen machen, weil das alles so auf den ersten Blick so ein bisschen oldschool und überdimensioniert wirkt zum Teil. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine andere Sache, ob ich jetzt zu Hause sitze und mir meine Musik selbst komponiere und selbst baue sozusagen, oder ob ich das im Kollektiv mache, ne? Ob ich jemanden habe, der selber inspiriert ist, der mich verstanden hat als Musiker, der da auch so seine Erfahrungen und vielleicht auch tatsächlich auch von der technischen Seite her dann auch noch ein paar so ein bisschen Herrschaftswissen damit reinbringt, um mich letztendlich dann auch mich und meine Musik dann letztendlich auch ein bisschen weiterzubringen. So. Und ich denke, dass das in diesen Tonstudios gemacht wird, und wer glaubt, darauf verzichten zu können, der kann das ja machen. Das kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich denke, dass am Ende des Tages, wenn da wirklich ein paar Leute drauf gucken und das gemeinsam dann auch machen, dass die Chance dann auch ziemlich groß ist, dass das besser im Sinne von tatsächlich besser wird. Ne?
Thomas Dufay, einer der Menschen hinter dem Buch Soundlotsen, das kostet 24,50 € und ist, wie wir vielleicht gerade gehört haben, nicht nur etwas für Fachleute. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke.